Bürger von Amerika, wir sind einem historischen Sieg so nah wie nie zuvor.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
Ja, ganz genau so sieht's aus, denn wenn alles gut geht, dann ist das hier erstmal die letzte ESF
mit Tom Westerholt.
Und ab nächster Woche dann endlich wieder
mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Drückt mir, euch, uns allen bitte sehr die Daumen, dass die liebe Anna pünktlich zurückkommt. Ich sag's euch, es reicht mir langsam. Immer alles alleine machen hier, das ist wirklich, es ist nicht schön. Trotzdem aber oder vielleicht auch gerade deshalb habe ich mir auch für diese Folge hier wieder zumindest Mühe gegeben, was Hörenswertes für euch auf die Beine zu stellen. Mark Forster, und ich mache den Witz jetzt nicht nochmal, also der Deutsch-Schweizer Regisseur, nicht der Gatte von Ruth Meier-Landrat oder wie die heißt, ist bei uns. Wir haben über seinen neuen Film White Bird miteinander gesprochen, in dem ihr eventuell seit Donnerstag schon drin wart. Ansonsten holt ihr das bitte jetzt diese Woche nach. Es ist ein toller, traurig schöner Film. Alles Wichtige dazu erfahrt ihr heute. Und natürlich gibt es auch in dieser Folge ein wöchentliches Anna Unser, die du bist in Thailand. Geheiligt werde dein Urlaub. Dein Flieger komme, dein Flug geschehe, wie von Bangkok so zum BER. Unser täglich Geschwätz, gib uns heute und vergib uns unseren Verriss, wie im Radio, also auch im Podcast. Ja, das kanntet ihr auch noch nicht, dabei ist das ein ganz normales Gebet in der Church of Wollner. Denn wer von euch ein bisschen ein besseres Gedächtnis hat als ich, also vermutlich ihr alle, erinnert sich bestimmt an unser Versprechen, euch noch Annas komplettes Gespräch zu 10 Jahre pro Quote zukommen zu lassen. Weil, wichtiges Thema, hatten wir aber rund um die Berlinale, wo es stattgefunden hat, einfach nicht die ausreichende Zeit für. Da gab es dann nur Ausschnitte. Also bekommt ihr heute den wichtigen Rest vom Talk. Außerdem habe ich mir dann noch einen Kinofilm angeguckt, der diese Woche startet. Und selbst für die saure Gurkenzeit, die gerade so ein bisschen ist, also jetzt zumindest genau diese Woche, ist das eine visuelle und inhaltliche Herausforderung der anstrengenden Art, wenn ein Brite einen zutiefst amerikanischen Kriegs- bzw. Kriegsberichterstatterfilm macht, bei dem so einiges in die Hose gegangen ist, dazu dann später noch ein paar passende Worte. Denn man soll ja immer mit was Schönem anfangen und das machen wir, nämlich mit White Bird.
Julian, du hast deine alte Schule nicht verlassen, du wurdest rausgeworfen. Weil du grausam zu einem anderen Jungen warst.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Wenn ich was daraus gelernt habe, dann, dass ich mich um meinen Kram kümmere. Nicht gemein sein, nicht nett sein, einfach nur normal.
Das hast du daraus gelernt? Normal zu sein? Als ich in deinem Alter war, wollte ich auch normal sein, aber...
Aber was?
Dein Vater hat dir sicher davon erzählt, was geschehen ist, als ich ein junges Mädchen war.
Manches. Er sagt, du sprichst nicht gern darüber.
Das stimmt. Aber jetzt denke ich, dass ich es deinetwegen tun muss.
Da hat Mark mit C übrigens, Forster, gleich mal ganz tief in die Besetzungskiste gegriffen für dieses Großmutter-Enkel-Gespann und serviert uns die große Helen Mirren als Sarah, eine angesehene Künstlerin, die gerade in New York eine Retrospektive über ihr Lebenswerk bekommt. Deshalb besucht sie hier auch ihren Enkel Julian, der gerade wegen Mobbings von der Schule geflogen ist. Er hatte einen Mitschüler gemobbt, nicht andersrum. Die Einsicht, dass das einigermaßen scheiße von ihm war, die ist eher geht so vorhanden. Also packt Oma Sarah jetzt eine 70 Jahre alte Geschichte aus, als sie Schülerin in Frankreich war, und zwar Anfang der 1940er Jahre. Ganz genau, Julians Großmutter Sarah ist jüdische Französin, erst nach dem Zweiten Weltkrieg damals nach Amerika ausgewandert. Und das konnte sie überhaupt nur, weil sie einen Mitschüler namens Julien hatte. Ein Junge aus ihrer Klasse, gemobbt wegen seiner Kinderlähmung, Aber ausgerechnet er war es damals, der Sarah, als beide so 13, 14 waren, bei sich zu Hause versteckt hat. Weil die Nazis, die Frankreich besetzt hatten, mittlerweile anfingen, auch Schulen nach Jüdinnen und Juden zu durchsuchen.
Vivienne und Jean-Paul.
Wir werden alles tun, was wir können, um deine Eltern zu finden. Bis dahin bleibst du bei uns, in Ordnung?
Es ist nicht das Ritz, aber wir können es ein bisschen wohnlicher machen, oder Julien?
Hier. Versuch etwas zu essen. Ich mache dir noch ein Bett.
Sarahs Glück war damals, dass Juliens Eltern, genau wie ihr Sohn, mutige Franzosen waren, gespielt von Ishay Golan, und der immer in allem, was sie macht, wirklich exorbitant fantastischen Gillian Anderson, der ich auch dabei zugucken würde, wenn sie 3 Stunden lang auf der Leinwand aus dem Telefonbuch vorlesen würde. Ich weiß nicht, wer von euch bisher immer noch nicht Sex Education gesehen hat, diese fantastische Serie mit Gillian Anderson als Mutter von Hauptdarsteller Asa Butterfield. Bitte, bitte guckt euch das an. Also, Gillian Anderson als Mutter von Julien und die drei zusammen, also Julien und seine beiden Eltern, verstecken Sarah nun in ihrer Scheune neben dem Häuschen auf dem Land, denn diese ganze Geschichte spielt nicht etwa mitten in Paris, sondern irgendwo im Elsass. Sarah ist dort jetzt ganz alleine, was aus ihren Eltern seit der Nazi-Invasion in Frankreich wurde, weiß sie nicht. Also erschafft sie sich ihre eigene Welt in dieser Scheune, die natürlich irgendwo Gefängnis, aber gleichzeitig auch Zufluchts- und einziger Schutzraum ist, den sie überhaupt noch hat. Wer da immer wieder auftaucht an dieser Scheune, ist ein kleiner weißer Vogel, Symbolbild für Freiheit und für sie auch irgendwie für das Gute im Menschen, woran sie weiter versucht zu glauben. Und ihr einziger Gesprächspartner in all dieser Zeit ist Julien, der sich trotz aller Gefahren, denn auch in Frankreich hat es damals durchaus Denunzianten gegeben, also auch dort sind jüdische Mitmenschen verraten worden. Also schleicht sich Julien immer nur nachts raus aus dem Haus in den Schuppen, wo er und Sarah ja viel miteinander reden über die unterschiedlichsten Themen und sich auch gegenseitig trösten über all die grauenvollen Dinge, die um sie herum in den 40ern in Frankreich passieren.
Es tut mir so leid, Julien.
Ich kann nicht glauben, dass er tot ist.
Ich habe dir doch von dem Vogel erzählt. Ich habe ihn für dich gezeichnet, damit du ihn auch hast. Er kommt immer, wenn ich ihn brauche. Er gibt mir Hoffnung.
Da zeigen sich die Stärken von Mark Forster, der ja nun auch schon so wirklich große Nummern inszeniert hat, wie den 007-Film Ein Quantum Trost mit Daniel Craig. World War Z hat er gemacht mit Brad Pitt. Ein Mann namens Otto, zuletzt mit Tom Hanks. Oder dazwischen auch noch Christopher Robin, diese etwas andere Winnie-Pooh-Geschichte, zu der ich ihn das letzte Mal getroffen hatte. Also da ist Forster wirklich super stark, was er aus diesem Drehort, diesem für Sarah Lebensmittelpunkt Scheune macht, gesehen durch die Augen eines Versteckten und in permanenter Angst, aber auch mit der allergrößten Hoffnung lebenden jungen Mädchens. Und da wird dieser Film White Bird in Phasen so ein bisschen zu Hugo Cabré, so ein bisschen auch zur unendlichen Geschichte, wenn wir da an Bastian denken, wie er auf dem Dachboden in dieses Buch die unendliche Geschichte vertieft ist. Und es gibt da natürlich auch noch den ein oder anderen Querverweis zu den großen verfilmten Fantasievorlagen der Literatur. Apropos Literatur, White Bird ist selbst welche, ist ein Roman von Raquel J. Palacio, zum Drehbuch umgeschrieben von Mark Bombeck. Die Kamera in White Bird, mega wichtiges Stilelement, Matthias Königswieser, ist so ein bisschen Forsters Lieblingsauge auf die Welt. Es ist schon deren 4. Zusammenarbeit und auf keinen Fall dürfen wir vergessen, die junge Sarah, gespielt von Ariella Glaser, und der junge Julien, gespielt von Orlando Schwert, beide Hammer, genau wie Jam Matthews als Vincent. Über den verrate ich hier absichtlich nicht viel, aber ich habe das hier eben schon mal angedeutet, dass das auch für Julien risikobehaftet war, da sich nachts in die Scheune zu Sarah zu schleichen. Und ich sage nur so viel zum wichtigen Gegenspieler, in Anführungszeichen Vincent. Es gab damals auch durchaus junge Franzosen, die von der Ideologie der Nazis leider sehr angetan waren. Ich könnte natürlich noch viel mehr zum Film erzählen, das wäre aber dann jetzt auch schon wieder sehr nah am Spoiler. White Bird ist ein Drama zum sich drauf einlassen. Es ist jetzt nicht die knallharte, blutgetränkte Weltkriegsschauplatzgeschichte. Es ist nicht der verfilmte Zeitzeugenbericht. Es ist eine Stellvertretergeschichte eigentlich für die vielen unerzählten Schicksale dieser Zeit, angereichert, ich habe es eben schon kurz angedeutet, mit Fantasy-Elementen, ja, die hier aber nichts verzerren oder verharmlosen. Also es ist nach wie vor der Schrecken des Nationalsozialismus, aber eben erzählt durch die Augen der Kinder, um die es hier geht. Vielleicht in Ansätzen, an manchen Stellen ein bisschen vergleichbar mit Filmen wie Jojo Rabbit oder als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Mich hat er sehr gepackt. Ich habe ihn als Vorbereitung auf mein Treffen mit Marc völlig alleine in einem kleinen Kino in Berlin gezeigt bekommen. Das hatte natürlich auch seine Wirkung. Also so ein Drama, das trifft auch an den richtigen Stellen, dann auch noch ganz alleine zu gucken. Und das musste ich dem Regisseur dann natürlich auch gleich als allererstes um die Ohren hauen. Der Regisseur von White Bird ist bei uns in eine Stunde Film. Marc Forster, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Freut mich, dass ich wieder auf deiner Sendung, deinem Podcast sein darf, und freut mich sehr, dass wir über White Bird sprechen können.
Ja, ich habe nachgeguckt. Es ist mittlerweile auch schon wieder 6 Jahre her, dass wir über Christopher Robin miteinander geredet haben. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Jetzt aber erstmal ist White Bird unser Thema. Und es gab einmal, ich habe den Film ganz alleine gesehen übrigens, hatte ein Private Screening. Also ich saß in diesem Film vollkommen alleine. Das war nicht so wahnsinnig easy. Aber es gab einen Moment, da bin ich tatsächlich alleine im Kino sitzend aufgesprungen und habe gejubelt und gedacht, thank God for the wolves. Verstehst du das?
Ja, das war so eine Szene, die eigentlich sehr, sehr schwierig war, weil die Szene hatte was Märchenhaftes. Und,
ja.
Und von dem her auch, als ich die Graphic Novel gelesen habe, fand ich schon die Szene schwierig. Ich dachte, oh, wie werde ich die Szene umsetzen? Und die Wölfe haben eine tolle Metapher und haben aber auch was Märchenhaftes. Und der Film ist gleichzeitig, den habe ich sehr, ist sehr im Realen und liegt im Realen. Und von dem her, dort überschneidet die Realität und das Märchenhafte kommen so zusammen. Und das ist, das ist nicht einfach von der rein von der Regie-Seite her umzusetzen.
Ja, wir werden nichts über diese Szene weiter spoilern, selbstverständlich. Aber Frage an dich. Wir kennen ja alle das Stilmittel des Comic Reliefs. Das hätte jetzt in White Bird in der Form nicht wirklich reingepasst. Ich habe mich gefragt, hast du ein neues Stilmittel erfunden damit? Den Justice Relief?
Das ist ja lustig. Das werde ich mir merken, den Justice Relief. Also ich nehme gern Credit dafür, wenn das ein neues Stilmittel ist, aber ich glaube, dieses Stilmittel gab es sicherlich schon zuvor, aber es ist so, dass man hat ja, in dem Film habe ich ja Helen Mirren als Erzählerin, und Helen Mirren ist so der Grundstein des Filmes, und wenn man eine Schauspielerin hat wie die Helen Mirren, die ist ja so stark und so gut, dass man dann eigentlich sehr viel eigentlich auf diesen Grundstein aufbauen kann. Und der Film ist so eine gewisse Gratwanderung zwischen Realität und eben so etwas Märchenhaftem. Und das ist dann schwierig, das ist oft schwierig zu realisieren, weil man möchte es natürlich nicht zu kitschig machen und möchte das dann auch immer noch so in der Realität behalten. Aber ich hoffe, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich hoffe, dass, also ich hatte es in meiner Sensibilität, habe ich halt das so versucht umzusetzen.
Ja, ich finde sogar, dass diese beiden Versionen von Sarah, die es gibt, also die alte von Helen Mirren gespielt und die junge von Ariella Glaser gespielt, ich finde sogar, dass die sehr matchen. War das ein Lucky Punch? War das Glück, dass das tatsächlich so glaubwürdig ist? Oder hast du da auch ganz explizit nachgecastet?
Ja, also Helen Mirren habe ich eigentlich schon gecastet gehabt und die Ariella war so meine Frontrunnerin. Ich fand sie einfach am besten in der Audition und fand, es ist schon wichtig, dass man da so eine gewisse Parallele zwischen den Zweien hat. Und habe dann auch mit Helen sehr viel, weil ich habe mit der Helen später angefangen zu drehen, habe mit ihr viel diskutiert, was ich so mit Ariella gemacht habe, dass ich das Gefühl habe und dass sie vielleicht mal, dass sie ein bisschen Zeit mit Ariella verbringt. Und so ein bisschen, dass sie das als ihre Interpretation, wenn sie dann halt älter ist und die ältere Sarah spielt, dass das dann wirklich auch übereinstimmt. Und die Helen ist ja so eine unglaubliche Schauspielerin, die kann das ja, wie kann jemand einfach, weil ich dachte, dass sie das wirklich sich einfach die Ariella anschauen sollte, wie sie die Rolle spielt. Und dann habe ich ihr auch die ganzen Dailies geschickt, dass sie die ganzen Roughs anschauen kann, wie die Ariella die Rolle gespielt hat. Und ich glaube, hat sich das ganz feinfühlig drauf abgestimmt. Es ist natürlich auch, was ich an dem Film liebe, ist halt auch die Liebe zum Kino. Weil das ist halt, weil ich habe das Gefühl, dass hoffentlich das eine Renaissance vom Kino geben wird, weil ich doch halt ein Filmliebhaber bin und auch einen Film gerne auf der Großleinwand anschauen. Das ist natürlich. Du hast ihn jetzt allein im Kino gesehen. Das ist natürlich noch eine ganz andere Erfahrung, als wenn das mit anderen Menschen miterlebt. Aber das Gruppenerlebnis im Kino ist schon etwas, was ich sehr, sehr empfinde und liebe, weil man spürt, was die anderen Menschen spüren.
Ja, du hast es ja auch als Film im Film, auch dazu will ich gar nicht zu viel sagen, aber das Thema Kino spielt ja auch im Film wiederum eine Rolle. So ein bisschen wie es auch schon, auch wenn es ein ganz anderer Film ist, bei Tarantino der Fall gewesen ist, bei Inglourious Basterds, da hat das Kino auch eine zentrale Rolle im Film. Oder ich habe denken müssen jetzt bei White Bird auch an Hugo Cabret zum Beispiel. Also ich finde aber, du hast es noch mal auf eine ganz andere Art und Weise in dieser Scheune gemacht, so diese Hommage an die Zeit, als die Bilder laufen lernten.
Ja, es war eine andere Inspiration, war auch immer Cinema Paradiso, den ich auch immer sehr, sehr liebte. Ist natürlich in der Scheune, ich habe das Drehbuch, also oder den Stoff gelesen, das Buch, auch die Graphic Novel, etwa ein Monat oder 6 Wochen nach dem Shutdown, also nach Covid begann. Und dann konnte mich viel mehr mit dem Stoff identifizieren, weil ich habe mein Haus schon vor 6 Wochen nicht mehr verlassen. Da konnte ich mich mit der Scheune mehr identifizieren. Und dann hat man natürlich oft, wenn man zu Hause ist, hat man so diese Fantasie auszubrechen, die Fantasie in der Natur zu sein oder Fantasie mit Freunden zu sein oder auch immer, weil wir sind ja soziale Menschen. In White Bird ist der Junge, also Julian Orlando, ist in dieser Scheune, in der er sich verstecken muss. Ariella, der Sarah, der Scheune, in der sie sich verstecken muss. Und ist natürlich gleichzeitig hat sie sehr viel Zeit, sich in ihrer Fantasie auszuüben. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das Schöne von uns Menschen, dass wir uns da träumen können. Und Bilder und Filme sind ja eigentlich Träume. Und das ist das, was ich immer geliebt habe, weil ich bin in der Schweiz in den Bergen aufgewachsen und oft als Kind habe ich mich da verkleidet in verschiedenen Kostümen und bin in den Wald gegangen und habe da gespielt und habe da fantasiert, was meine Fantasie war. Da gab es keine Grenzen. Und das war eigentlich, wenn die Träume fliegen lernen, den Film, den ich über Jane Barry gemacht habe, wir halt inspiriert hat, um Peter Pan zu schreiben, das ging ja in die ähnliche Richtung. Und das ist bei White Bird auch wieder so, weil erinnert mich halt an meine Kindheit und wie man das eigentlich, die Fantasie ein sehr wichtiger Teil davon ist.
Der Schlachtruf des Films, wenn man so will, ist ja auch Vive l'Humanité, der auch mehrfach wieder vorkommt. Und dieser Schlachtruf scheint jetzt im Augenblick gerade wichtiger zu sein als vielleicht in den gesamten zumindest 60, 70 Jahren, die hinter uns liegen.
Ja, und ich finde den Film jetzt noch aktueller als vor 2 Jahren oder 3 Jahren, als wir den gedreht haben.
Eine Sache wollte ich noch mit dir besprechen, Marc, weil wir über die Protagonistin bzw. die Protagonistin gesprochen haben, also über Sarah und über Julien auch schon gesprochen haben. Aber die beiden können ja auch nur filmisch so gut funktionieren, wie Vincent böse ist. Vielleicht sagst du dann noch 2, 3 Worte dazu, wie du diese Figur gewichtet hast, wie du den Darsteller gefunden hast und welche Rolle der für dich gespielt hat.
Ja, also es war das erste Mal, dass ich einen Film über Zoom gecastet habe. Und weil es während Covid war. Und es war natürlich sehr schwierig. Da habe ich zuerst Ayala in Orlando gefunden und ein Chemistry Read gemacht über Zoom. Und es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass Vincent, die Rolle von Vincent, das ist so eine eigentlich wie eine Dreiecksbeziehung. Und es war sehr, sehr wichtig, weil der Bösewicht ist ja oft in Filmen, ist eigentlich das Spiegelbild von den Protagonisten. Und von dem her wollte ich jemanden finden, der wahnsinnig natürlich ist. Und er kam zuerst rein und hat auditioned, also hat sich vorgesprochen für die Rolle von Julien. Und dann dachte ich mir, er ist ja, weil er ist ja auch, ist ein sehr, gut aussehender junger Schauspieler. Und ich dachte, ja, ob er mal die andere Rolle spielen könnte, das nächste Mal. Und er kam rein und er war so überzeugend und so stark in der Rolle, dass ich ihm die Rolle geben wollte. Und es war sehr schwierig für ihn, weil er gesagt hat, ich bin dieser Mensch. Ich weiß nicht, ob ich diese Rolle spielen will und kann. Und ich habe gesagt, ja, nein, aber es heißt ja Schauspielen. Und er ist wirklich im Leben, ist er so ein guter Mensch. Er hatte wirklich immer auf dem Set, das war ein richtiger Struggle für ihn. Also er hat richtig gelitten, diese Rolle zu interpretieren und diesen Bernstein zu spielen. Das war sehr schwierig.
Ja. Ob er es letzten Endes wollte, kann ich nicht beurteilen. Ich kann aber sehr wohl beurteilen, dass er konnte. Es ist wirklich ganz herausragend geworden, was ihr da zusammen gemacht habt. White Bird, ein Film, der, vorhin schon gesagt, sehr ans Herz trifft. Marc Forster, herzlichen Dank für den Besuch in Eine Stunde Film. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Tom, und vielen Dank, es ist immer schön, mit dir zu reden.
Danke gleichfalls.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
White Bird ist seit Donnerstag im Kino. Schnell rein damit euch, wer noch nicht drin gewesen ist. Wirklich ein toller Film zu einem Thema, das auch niemals aufhören wird, wichtig zu sein. Genau eigentlich wie das nächste in dieser Folge, und das ist die Existenz von Pro-Quote. Auch wenn wir uns alle noch so sehr wünschen, sowas wie Geschlechtergerechtigkeit würde sich in der Filmbranche von ganz alleine herstellen, also dass es keinen Gender Gap mehr gibt, dafür ausgeglichene, gleichbezahlte Jobs vor und hinter der Kamera für alle, plus natürlich ein ausgewogenes Maß an Diversität. Ja, das geht offenbar eben doch nur durch Regeln, durch Maßnahmen und durch getroffene Absprachen, an die sich dann alle halten müssen. Vor 10 Jahren gegründet, Pro Quote auf der Berlinale. Anna und ich waren damals dabei und eben diese Frau Wollner hat es nun zum schönen Anlass genommen, mit 2 Frauen darüber zu sprechen, wo wir damals losgegangen sind, wo wir jetzt gerade sind und wo wir in Zukunft bitte gerne hinwollen.
10 Jahre pro Quote, ein rundes Jubiläum, das in diesem Jahr auf der Berlinale gefeiert wird. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit 2 VorstandsmitgliederInnen, nämlich mit Katja Rivas-Pinson und mit Paula Essam. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank. Hallo.
Ich würde tatsächlich gerne nochmal 10 Jahre zurückgehen, nämlich zur Gründung von Pro Quote Regie. Es ist jetzt das 10-jährige Jubiläum. Es gab mal den Gedanken vor 10 Jahren, dass sich Pro Quote Regie 2024 auflöst, weil die Arbeit obsolet ist. wir sitzen jetzt hier, wir wissen, es ist ein bisschen was passiert, aber nicht so viel, als dass sich Pro-Quote-Film auflösen könnte. Auch wenn ihr noch nicht aktiv dabei wart, oder du zumindest nicht, Paula, wie sah es aus in der Filmbranche vor 10 Jahren? Warum hat sich damals Pro-Quote-Regie überhaupt gründen müssen?
Also so wie ich das mitbekommen habe, war früher der Zustand in der Filmbranche noch viel, viel schlechter als heute. Frauen haben gerade mal in den öffentlich-rechtlichen 16% der Filme gemacht, also als Regisseurin. Das war ja am Anfang Pro-Quote-Regie. Und diese Gründerinnen von Pro-Quote-Regie waren damals einfach sehr unzufrieden mit der Situation, haben es zum Teil auch irgendwie gesagt, dass sie dachten, oh, das liegt vielleicht an mir, und haben sich dann aber angefangen auszutauschen und haben sich gedacht, das kann doch nicht sein. Und haben dann angefangen, erstmal Zahlen zu erheben, weil es waren ja überhaupt keine Zahlen da. Und das ist ja immer das Problem, wenn es keine Zahlen gibt, dann kann man das ja sehr, sehr schnell irgendwie darauf schieben, auf irgendwie persönliche Verfehlungen. Und wenn man Zahlen hat, dann kann man wirklich ganz klar beweisen, dass es ein strukturelles Problem ist. Und die haben dann über einen Sommer lang selber diese Zahlen erhoben, weil es gab ja auch irgendwie keine Gelder dafür, dann irgendwie eine große Studie auf die Beine zu stellen. Und genau, und haben dann Pro-Quote-Regie ins Leben gerufen mit einem riesigen Presseaufschlag. Also da durfte auch am Anfang niemand was von wissen. Die haben sich dann gegenseitig irgendwie angerufen und gesagt, ja, auf der Berlinale findet das und das statt und kommt dazu. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viele Frauen es waren. Katja, vielleicht weißt du das besser als ich. Aber es waren dann am Ende ganz schön viele, die dazu gekommen sind, die dann da saßen und ein großes Event gemacht haben für die Presse, auch mit der Unterstützung des Familienministeriums, was uns auch weiterhin unterstützt, also über all die Jahre unterstützt hat. Und das war auch tatsächlich ganz lustig, weil zuerst hieß es, da gibt's noch Geld beim Familienministerium, und die Frist war aber an einem Montag und es war Freitag. Und dann haben sie es wirklich hinbekommen, über das Wochenende einen Antrag zu schreiben und das durchzubringen, und damit ist so dieser fulminante Auftakt von Pro-Quote-Regie vor 10 Jahren passiert.
Es gab dann die Umbenennung 4 Jahre später, weil man dann wahrscheinlich gemerkt hat, dass nur das Gewerk Regie natürlich Quatsch ist, weil das in der Filmbranche wirklich alle betrifft, oder?
Das kann man wirklich so sagen, und man ist zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass in dem Moment, wo man die Führungsköpfe, quasi die Führungspositionen austauscht, spricht Produktion, Regie und oft auch Drehbuch, dann würde der Wechsel von alleine kommen, der Wandel von alleine kommen, und das ist nachweislich nicht der Fall. Und so hat sich dann Pro-Quote Regie 2018 für alle Gewerke geöffnet, und ich glaube, offiziell vertreten sind seitdem 11 Gewerke, und wie wir sehen, gibt es auf jeden Fall ordentlich was zu tun.
Was konkret gibt es denn zu tun? Was macht ihr?
Ja, also das ist eine sehr, sehr lange Liste von Tätigkeiten.
Gut, Zeit, wichtiges Thema.
Genau, also ich kann ja erstmal mit einem der Hauptsäulen anfangen. Das ist die politische Arbeit. Das heißt, wir veröffentlichen Stellungnahmen, sprechen mit PolitikerInnen, weil die ja maßgeblich dafür verantwortlich sind, was letztendlich in unseren Gesetzen steht. Letztendlich werden ja in Deutschland Filme aus öffentlichen Geldern finanziert. Also wir SteuerzahlerInnen zahlen Geld ein, und das kommt dann irgendwo bei der Filmförderung wieder raus. Und damit können Filme finanziert werden. Und im Moment werden diese Gelder halt nicht paritätisch verteilt. Weder sind sie gendergerecht verteilt, noch sind sie so verteilt, dass sie dem Diversitätsanspruch der deutschen Gesellschaft gerecht werden. Und Pro-Quote Film spricht mit diesen EntscheiderInnen, um ihnen halt klarzumachen, dass diese Gelder paritätisch verteilt werden müssen und dass es deswegen eine Gesetzesänderung braucht. Denn wir haben gemerkt, dass wenn man sich nur Selbstverpflichtungen irgendwie mit Firmen zum Beispiel ausmacht, dann endet das leider darin, dass es einfach ein Limit gibt. Und es werden zwar Schritte gegangen, wir haben schon gemerkt, es gibt irgendwie einen Willen, auch was zu tun, aber sobald es dann auch irgendwie ums Geld geht oder sobald dann irgendwie was kosten sollte, da hadern dann die meisten auch einfach noch. Wir wissen, dass wenn es einen gesetzlichen Rahmen gäbe, der verpflichtet, dann ist das die Möglichkeit, die Filmbranche einfach gendergerechter zu machen. Das ist so eine der Sachen, die wir tun.
Hat sich denn in den letzten 10 Jahren schon ein bisschen was verändert? Also geht es in die richtige Richtung oder ist wirklich noch unglaublich viel zu tun?
Also ich würde schon sagen, dass der erste Schritt, dass überhaupt über dieses Thema gesprochen wird, das ist auf jeden Fall schon mal ein Erfolg, obwohl das, ich finde, 2024 ein bisschen trauriger Erfolg ist. Aber zumindest sind, ich glaube, die meisten BranchenpartnerInnen gewillt, zumindest über diese Themen zu sprechen. Und es ist nicht mehr ein absolutes Tabuthema. Man kann auch sagen, es gibt eine Erhöhung zum Beispiel der Regisseurinnenquote oder dem Anteil der Regisseurin von zum Beispiel 16% auf 30% bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das ist ein Fortschritt. aber es ist halt einfach immer noch zu wenig, weil wir 50% Frauen in der Bevölkerung sind und es sind auch 50% Regisseurinnen, die jetzt von den Filmhochschulen abgehen. Also es ist ja nicht mal so, dass es keinen Nachwuchs geben würde, sondern dass der Nachwuchs aus gewissen Gründen entweder aus der Branche wieder ausscheidet, weil es zum Beispiel nicht so gute Arbeitsbedingungen einfach gibt für zum Beispiel Frauen, die meistens die Hauptcaretakerinnen sind, oder weil sie nicht die gleichen Jobmöglichkeiten bekommen. Obwohl es jetzt auch wieder, und jetzt wird der Satz sehr, sehr lang, obwohl es jetzt auch wieder Fördermöglichkeiten gibt für junge Regisseurinnen, und dann gibt es auch Altersdiskriminierung gegen ältere Regisseurinnen, die dann aus dem Beruf wieder ausscheiden müssen. Also es ist ein ganz, ganz, ganz langer Rattenschwanz, und es muss halt wirklich noch sehr, sehr viel getan werden.
Sind das denn so ein bisschen offene Türen, die ihr einrennt, oder stößt ihr komplett auf Widerstände?
Wir rennen nicht die offenen Türen ein, aber wir sehen zumindest, dass die Tür einen Spalt weit offen steht. Und es ist schon so, dass es ein gewisses Bewusstsein für diese Problematik nicht nur in der Gesellschaft mittlerweile, sondern eben auch in der Politik gibt. Und es gibt auch einzelne Förderanstalten, wie beispielsweise die Moin-Förderung von Schleswig-Holstein-Hamburg, die dort sogenannte Pilotprojekte ins Leben gerufen haben, wo es eine Diversity-Checklist gibt, wenn man einen Antrag einreicht. Und an solchen Vorgaben hat zumindest jetzt in den letzten Informationsrunden, von denen wir wissen, solche Instrumente sollen Einzug halten in das überarbeitete FFG. Was davon dann am Ende wirklich landet, was wirklich eine Verpflichtung ist und was wirklich einen bindenden Charakter hat, das wird entscheidend sein für die Nachhaltigkeit der Veränderung.
Aber was steht denn zum Beispiel drauf auf so einer Diversity-Checklist?
Da geht es tatsächlich um den Hintergrund, um das Geschlecht und die sexuelle Orientierung, aber auch die, soweit ich weiß, die Behinderung
exakt. Krankheiten, ob man Caretakerin ist. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die abgefragt werden können. Und anhand derer kann halt bestimmt werden, wie divers eine Produktion aufgestellt ist.
Und beispielsweise Österreich arbeitet mit einem sogenannten Incentive-Modell. Auch darüber wird gesprochen, ob es sich das nicht quasi als Positivbeispiel hier in Deutschland anwenden ließe.
Also je diverser eine Crew ist, desto mehr Geld gibt's.
Genau,
oder
beispielsweise.
Als ein Beispiel.
Ja.
Nun seid ihr ja beide nicht nur im Vorstand, sondern auch ihr arbeitet in eurem jeweiligen Gewerk. Wie nehmt ihr denn das im Alltag wahr, in eurem jeweiligen Job, die Diskriminierung?
Ich kann ja mal so von mir persönlich erzählen. Als ich so 13 war, habe ich mal einer befreundeten Producerin erzählt, dass ich gerne Schauspielerin werden möchte. Und dann hieß es so, ja, du spielst ja ganz gut, aber dein Typ ist leider nicht gefragt in Deutschland. Und das war mit 13 damals schon ziemlich happig zu hören. Es hat sich auch bei mir sehr eingebrannt und hat auch dazu geführt, dass ich das erstmal nicht mehr mich getraut habe, das so wirklich so weiter zu verfolgen. Also das waren auf jeden Fall, war das so die Wahrnehmung. Und das hat sich jetzt zum Beispiel so seit George Floyd auf jeden Fall verbessert. Es gibt mehr Rollen für BPOC, für Menschen mit Migrationshintergrund, für schwarze Menschen. Es gibt aber trotzdem weniger Rollen für schwarze Frauen zum Beispiel. Und oder dass man halt manchmal zu einer Produktion kommt und dann denkt man sich so, okay, die ganze Produktion ist komplett weiß besetzt und du bist dann die eine dunkelhäutige Nebenrolle, weil sie so ein bisschen in Anführungszeichen Farbe in die Besetzung reinbringen wollten. Und das bekommt man zum Beispiel mit und das ärgert einen dann.
Aber wie oft passiert es, dass du, also heute noch, dass du eine Rolle wirklich nur aufgrund deiner Hautfarbe angeboten bekommst und nicht einfach eine Figur, die Sabine Schmidt heißt und Supermarktkasse ist auch schon wieder ein Fall, Sabine Schmidt heißt und Anwältin ist.
Das ist eine gute Frage. Ich bin in einer ziemlich guten Agentur und ich glaube, manche Anfragen leiten die mir auch gar nicht weiter. Ich weiß aber, als ich früher vor vier Jahren angefangen habe, da war es schon so, dass mir meine Agentin dann irgendwie so Flüchtlingsrollen zum Beispiel dann vorgeschlagen hat. Also da waren auf jeden Fall noch mehr von diesen Rollen dabei, wo ich dann so dachte so, nee, das ist jetzt irgendwie nicht so wirklich, also es passte auch einfach überhaupt nicht. Und da war überhaupt kein Verständnis dafür, dass ich das dann nicht spielen wollte zum Beispiel. Und ich glaube aber, das hat sich zumindest verbessert.
Katja, was sind bei dir die größten Vorurteile gegenüber einer Kamerafrau? Ja, Kamera zu schwer, oder?
Aber garantiert, es ist auf jeden Fall, da gibt es auch ein ganz hervorragendes YouTube-Video von ProQuote Film dazu, dass eben ist die Kamera dir nicht zu schwer. Und ich meine, wenn ich ein etwas größeres Kleinkind auf dem Arm habt, dann ist das schwerer als die Kamera, die ich auf der Schulter habe. Und es ist natürlich auch so, es kommt ein bisschen auf den Bereich an, aber wenn ich im Fiktionalen unterwegs bin, dann gibt es einfach auch ein stark aufgestelltes Team, was mir diese Arbeit grundsätzlich abnimmt. Und da ist die körperliche Arbeit, natürlich bin ich eine körperlich arbeitende Frau, aber das bin ich ja zu jedem Zeitpunkt meines Lebens. Das heißt, dieses Vorurteil ist wirklich, hält sich extrem hartnäckig und hat auch schon für den ein oder anderen satirischen Moment gesorgt.
Es gab vor ein paar Wochen erst eine Studie, eine amerikanische Studie über das System in Hollywood. Und da fand ich, da war der Einzige, weil ja auch alle schreien, wieso stellt euch nicht so an, Greta Gerwig ist mit Barbie doch total erfolgreich. Also immer so Leuchtturmfilme zu nehmen, um zu sagen, es ist doch einfach alles gar nicht so. Das einzige Gewerk, wo es in Amerika tatsächlich eine Verbesserung gibt, war Komponistinnen. Das fand ich total
interesting, weil die in Deutschland total schlecht dran sind. Also es gibt, glaube ich, nur 9% KomponistInnen oder irgendwie sowas. Also da sind die Zahlen ganz, ganz niedrig.
Die Zahlen sind, ich müsste es auch nachschauen, mit Zahlen muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht die falschen reinzitiert. Aber die 9% kommen meiner Meinung nach tatsächlich von den Kamerafrauen, weil die haben sich im Laufe der Zeit, der Arbeit von pro Quote von 9% auf 11% gebessert. Das heißt, hey, wir sind im zweistelligen Bereich. Und die KomponistInnen und auch die Tonmeisterin, die sind im unteren einstelligen Bereich. Wenn du sagst, auf diese Studie verweist und es da Verbesserungen gibt, ich meine, wovon reden wir denn dann von irgendwie, also immer noch, sind wir immer noch im einstelligen Bereich?
Mit Zahlen muss man vorsichtig sein, ist wahrscheinlich von 9% auf 12%, aber das war so das Einzige, wo es eine signifikante Verbesserung gab, weil es, also die haben das, glaube ich, von den 250 erfolgreichsten Filme jeweils des Jahres in den letzten 20 Jahren erhoben und da gab es tatsächlich 2023 oder 2022, wird es wahrscheinlich eher gewesen sein, weil dies Ende des Jahres veröffentlicht worden, gab es in fast allen Gewerken einen Rückschritt. Also vor allem auch bei Regisseuren. Es sind dann natürlich Prozentpunkte, aber es ist trotzdem, sind es weniger Frauen, die sichtbar sind.
Ja, das ist ja das Krasse. Also man schaut sich diese Filme an, wie zum Beispiel Greta Gerwig mit Barbie und denkt, wow, dieser Film ist irgendwie so erfolgreich geworden. Aber letztendlich sind es halt Einzelprojekte, die anscheinend keinen nachhaltigen Wandel befördern können, weil es gab auch schon irgendwie in den 80er oder 90er Jahren von Frauen Filme, die sehr, sehr groß rausgekommen sind. Und da haben wahrscheinlich auch die meisten Frauen in der Filmbranche gedacht, jetzt haben wir es geschafft, jetzt werden wir mehr gefördert. Und dann ist es halt auch nicht passiert. Und deswegen braucht es halt irgendwie einen gesetzlichen Rahmen. Und in Deutschland haben wir ja sogar die Möglichkeit, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen. In Amerika ist die Filmförderung ja viel privatisierter oder da würde das ja gar nicht funktionieren.
Und dazu muss man wirklich sagen, dass diese Wahrnehmung, diese subjektive Wahrnehmung auch sehr fehlleitend sein kann. Und deswegen sind eben diese Studien so wichtig. Weil, wie gerade gesagt, wenn wir eine Verbesserung von arbeitenden Kamerafrauen von 9% auf 11% haben und lass es irgendwie 13 oder 15 sein, dann ist das ja immer noch ein signifikanter Unterschied. Aber wir sind natürlich weit entfernt von 50-50. Bei Kamerafrauen ist jetzt das Spezielle, dass von den Filmhochschulen, sagen wir mal, mittlerweile sowas wie 30-35% abgehen. Aber wenn 9% in der Branche landen, dann kann man sich ja irgendwie auf einem Zettel ausrechnen, wo denn die anderen bleiben.
Die tragen das Kleinkind, was genauso schwer ist wie die Kamera. Im Notfall. Wir haben eben darüber gescherzt, dass wir eigentlich dieses Gespräch jetzt gar nicht haben sollten, weil sich pro Quote Regie eigentlich bei der Gründung zum Ziel gesetzt hat, dass 2025 alle Forderungen oder alle Wünsche erreicht sind. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, ins Jahr 2030, 35, hoffen wir natürlich, dass wir nicht mehr darüber sprechen müssen. Aber was sind realistisch eure Wünsche für die Zukunft, eure Ziele für die Zukunft?
Also wenn man mit Zielen nur realistisch bleibt, dann kommt man, glaube ich, nicht so weit. Das hat sich jetzt schön gereimt. Also wir wollen und hoffen natürlich immer noch auf diese Quote und selbst wenn das jetzt für diese Novellierung nicht klappen sollte, hofft man natürlich, dass es dann für die nächste funktioniert. Was ich denke auf jeden Fall realistisch ist, sind solche Incentives. Das wurde ja auch schon irgendwie so ein bisschen angekündigt. Die sind im Moment noch nur auf Gendergerechtigkeit bezogen, auf Diversität noch gar nicht so wirklich. Da wurde zum Beispiel vorgeschlagen, dass es so einen Beirat gibt, der sozusagen dann Projekte im Nachhinein berät, was aber wirklich nicht so zielführend ist, weil dann ist es halt, ja, also es muss halt von Anfang an müssen die divers einfach aufgestellt werden. Genau, und deswegen hoffen wir, dass da in dem Sinne das besser aufgestellt wird. Und was ich auch für umsetzbar halte, sind zum Beispiel mehr Transparenz und Schulungen, weil Transparenz ist ja eigentlich, also von den Sendern liegen ja die Zahlen vor, also die könnten das ja einfach, die wissen ja, wer für sie arbeitet, das könnten die ja einfach erheben und rausgeben oder auch, dass es halt Schulungen gibt, es gibt ja auch Fördermittel für Gleichberechtigung, Gleichstellung und dass irgendwie das BKM entscheidet, dass irgendwie Schulungen einfach zu einer dazugehören müssen für alle Jurys, für alle Redaktionen, weil selbst wenn zum Beispiel Jurys oder Redaktionen paritätisch besetzt sind, das heißt mit Männer, Frauen und dann heißt es ja trotzdem nicht, dass letztendlich diese Vorurteile, mit denen wir alle aufgewachsen sind, dass die wirklich dann nicht mehr auftreten. Also man muss sich wirklich aktiv damit auseinandersetzen. Und jetzt reden wir die ganze Zeit in so sehr binären Bildern, aber Pro-Quote-Film setzt sich ja auch, also mit der 30% Diversitätsquote sagen wir auch, wir setzen uns genauso für Leute ein, die jetzt nicht sich mit männlich-weiblich identifizieren, die divers sind, die queer sind, die agender sind, die trans sind. Das zählen wir zum Beispiel auch zu diesem Diversitätsaspekt mit hinzu.
Die viel beschworene, viel zitierte Krise, in der sich die Filmbranche aktuell befindet, dass ich hoffe, weil du gefragt hast nach den Zielen und nach den Hoffnungen, dass ich stark hoffe, dass das als Chance begriffen wird, weil der Nachwuchs, also der Fachkräftemangel, der viel zitierte, eine fairere und gerechtere Branche, wo es sozusagen nachvollziehbare Entscheidungen gibt, wo es eine transparente und eine gerechte Bezahlung gibt, wo Familienfreundlichkeit nicht nur ein privates Thema ist, sondern tatsächlich in den Fokus gerückt wird, das ist wirklich attraktiv für alle Filmschaffenden und nicht nur für die Weiblichen. Und das ist sozusagen meine große Hoffnung und auch das Ziel, denke ich, von dieser Arbeit, dass es stärker ins Bewusstsein gerückt wird, dass wir wegkommen müssen von der Idee, dass das alles Frauenthemen, Frauenprobleme, Frauenfilme, Frauenpositionen und so weiter und so fort sind, sondern dass wir als Gesellschaft gesamtheitlich davon stark profitieren werden, wenn wir mindestens einen Teil dieser Ziele erreichen.
Dann hoffe ich einfach, dass wir uns in 10 Jahren zum 20-jährigen Jubiläum von Pro-Quote-Film gar nicht mehr treffen müssen, weil das alles umgesetzt wurde. Katja Rivas-Pinson und Paula Essam, vielen Dank für eure Zeit und viel Spaß auf der Berlinale.
Dankeschön.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end. Um mal kurz an dieser Stelle Semisonic zu zitieren, es ist Zeit für einen Rausschmeißer und der ist ab morgen in den Kinos Civil War. In den USA ist wieder Bürgerkrieg, irgendwann in einer nicht allzu fernen Zukunft. Und anstatt, dass da einfach alles, was passiert, weiterhin, wie es auch jetzt gerade schon der Fall ist, von allen und jedem auf TikTok oder Insta gepostet wird, wollen junge Menschen hier nun plötzlich wieder, ja, Kriegsberichterstatter werden.
Ich wollte nur schnell Danke sagen und Ihnen die Weste zurückgeben.
Oh, nein, die können Sie behalten.
Aber
besorgen Sie sich noch einen Helm und schusssichere Kleidung, falls Sie bei sowas öfter mal aufkreuzen wollen.
Ja, ich will... Das will ich tatsächlich. Ich bin Fotografin und will Kriegsfotografin werden, ehrlich gesagt. Übrigens, Sie haben denselben Namen wie meine Heldin, Lee Miller. Sie war eine der ersten Fotojournalistinnen in Dachau. Kennen Sie ihre Arbeiten?
Ich grätsche an dieser Stelle gleich mal direkt dazwischen. Diese junge Möchtegern-Kriegsfotografin Jessie, die trifft auf offener amerikanischer Bürgerkriegsstraße auf ihr großes Idol Lee, die uns schon gleich ab Anfang des Films so als die große Nummer in Sachen Bürgerkriegsberichterstattung vorgestellt wird und fragt sie dann ernsthaft, ob sie ihre Namensvetterin Lee Miller kennt. Ich meine, was soll die Frau denn drauf antworten? Außer...
Ja, ich weiß, wer Lee Miller ist. War klar. Ich wollte nur sagen, Sie sind für mich auch eine Heldin. Und Sie haben auch noch denselben Namen.
Tja.
Dialoge, die die Welt nicht braucht und der extrem hölzerne Versuch von Regisseur Alex Garland, der auch das Drehbuch verkackt hat, excuse my French, dem tumben amerikanischen Publikum mit völlig ungeschickter Brechstange irgendwas Historisches über Kriegsberichterstattung und Kriegsfotografie beizubringen. Also diese Frage hier von Jessie an Lee, natürlich völlig Banane, lässt auch Jessie als Hauptfigur dieser Story hier deutlich naiver wirken als nötig. Also das hätte man deutlich souveräner schreiben können. Es wird auch nicht besser durch den Umstand, dass sich hier nicht Gretchen und Plättchen gegenüberstehen im Film, sondern mit Kirsten Dunst als Legende Lee, und Kaylee Spaney als Jessie, zwei wirklich gute Schauspielerinnen. Über Kirsten Dunst brauchen wir nicht zu reden. Und Kaylee haben wir gerade neulich erst als Priscilla im Kino gesehen. Aber gegen dieses bescheuerte Drehbuch, das Garland da geschrieben hat, kommen die beiden hier auch nicht an. Wir befinden uns nämlich in einer Zukunftsdystopie, die so überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt. Einerseits ist da dieser völlig inflationäre Umstand von KriegsfotografInnen, also es sind auch so wahnsinnig viele, die bei jedem Straßen- und Häuserkampf in dieser Form des amerikanischen Bürgerkriegs an vorderster Front mit rumhampeln. Also wirklich, müsst ihr euch vorstellen, da sind so US-Militärs auf der einen Seite, Paramilitärs auf der anderen Seite, Straßenkämpfe, die stehen sich wenige Meter teilweise nur auseinander und um die herum hoppeln dann diese ganzen FotografInnen, weiß der Geier, wo die alle herkommen und werden dann auch immer noch von den Kämpfenden so brüderlich, schwesterlich, so in Schutz genommen und aus der Schussbahn geschoben, als ob es SoldatInnen oder irgendwelchen Kampfverbänden an der Front im Kugelhagel auch nur für eine Sekunde interessieren würde, ob sich da gerade irgendein sensationsgeiler Fotojournalist in die Schussbahn reinknipst oder nicht. Ich habe das eben schon angedeutet, warum überhaupt dieses Fokussieren auf Kriegsberichterstattung in einer nahen Zukunft, wo wir doch jetzt schon auf allen Bildern, die wir aktuell dargereicht bekommen, auf allen Bildern aus allen Kriegs- und Krisenregionen dieser Erde sehen, wie hunderte Menschen mit ihren Handys knipsen und filmen, um es dann hinterher auf Social-Media-Plattformen zu posten. Warum gibt es das in diesem Film nicht? Natürlich liegt da jetzt der Verdacht schnell nahe, das Internet könnte ja in einem vom Bürgerkrieg zerstörten Amerika ebenfalls nicht mehr zugänglich sein. Aber dann sagt das doch irgendwo in eurem Film. Das wäre doch eine wichtige Info für uns, mal kurz zu staten, dass es im Jahr, keine Ahnung, 2031, wie gesagt, nahe Zukunft, dass es da kein öffentliches Internet mehr gibt, dass das alles ausgeschaltet worden ist, wie auch immer, und alle Menschen plötzlich wieder nur noch die Möglichkeit haben, ihre News zum Beispiel aus gedruckten Zeitungen zu erfahren. Dafür würden dann auch diese KriegsfotografInnen plötzlich wieder Sinn ergeben. Aber auch das liefert der Film nicht. Weder das eine noch das andere. Also wir erfahren nichts darüber, ob es möglicherweise keine Möglichkeit mehr gibt, Informationen übers Internet zu verbreiten. Und wir erfahren aber auch nichts bezogen auf unsere Hauptfiguren des Films über irgendwelche potenziellen Auftraggeber. Also von Anfang bis Ende des Films sagt uns kein Mensch, warum diese Leute da tun, was sie tun. Dazu, finde ich, passt doch super auch dieser Dialog hier.
Wenn man erst anfängt, sich solche Fragen zu stellen, kann man nicht mehr aufhören. Also fragen wir nicht, wir zeichnen auf, damit die anderen Fragen stellen. Du willst Journalistin werden? Das ist der Job.
Hey, Lee.
Was ist?
Hör auf damit.
Ja, soll im Film eine Ansage von Lee an Jessie sein. Ich habe mich hier wirklich als Zuschauer angesprochen gefühlt und gedacht, okay, dann sitze ich hier halt einfach nur und halte das aus und stelle überhaupt keine einzige Frage mehr, weil Antworten kriege ich ja auch keine. Und auch das gerade gehörte jetzt eben, deswegen habe ich den Ausschnitt ausgewählt, auch das nervt in diesem Film immens, nämlich ständig so Moralpredigten von dieser wirklich überdeutlich gezeichneten Arbeits- und Kriegsmüden Lee. Die hat auch immer so Flashbacks an all das, was sie in diesem Bürgerkrieg schon fotografiert hat und welche grausamen Bilder dabei gewesen sind und so. Und die deshalb ja wirklich unangenehm so rummuttert. Jessie ständig sagt, was sie tun und lassen soll und gleichzeitig aber behauptet, im Krieg sei jeder für sich selbst verantwortlich. Und also auch das, es passt, das eine passt überhaupt nicht zum anderen. Umrahmt werden die zwei von ihrem männlichen Kollegen Joel, gespielt vom Brasilianer Wagner Moura, der Jessie auch ständig so anguckt, dass man nie weiß, will er sie irgendwie nur väterlich beschützen oder will er sie doch lieber vögeln? Und dann haben diese drei wirklich schrägen Vögel, dann haben die auf ihrem Bürgerkriegs-Roadtrip quer durch die USA. Die wollen zu dritt 500 Meilen sich bis nach Washington DC durchschlagen, weil sich dort angeblich der Präsident im Weißen Haus verschanzt hat. Und dann haben diese drei auch noch Sammy dabei, so eine Art Kriegsreporter, Veteran, Vaterfigur, und da ist dann wirklich jeder Sinn zu Ende, denn dieser Typ, gespielt von Stephen McKinley Henderson, den ich sehr mag, der ist deutlich über 70 Jahre alt, und den dann zu sehen, wie er mit den anderen drei knipswütigen Fotoschießbudenfiguren die Frontlinie entlang humpelt und wankt, das ist wirklich völlig sinnentleert. Ich fasse das nochmal kurz für euch zusammen. Eine vielleicht so 18-Jährige möchte gern Kriegsfotografin, ihr großes Vorbild, die Bürgerkriegs-Star-Reporterin Lee und deren Unterbumster-Kollege Joel knipsen sich mit einem Greis an ihrer Seite durch die Frontlinien eines imaginären US-Bürgerkriegs, irgendwer gegen irgendwen, ohne dass wir wissen, warum es überhaupt noch Kriegsfotoreporter braucht oder, wenn ja, für wen diese unfreiwillig lächerliche Gurkentruppe überhaupt arbeitet. Also wenn das jetzt der neue Film vom 126-jährigen Clint Eastwood wäre, dann würde ich sagen, komm, der steht halt auf Knarren und Krieg und und weiß ja schon spätestens seit Cry Macho nicht mehr, was er überhaupt tut, aber dieser Film ist, wie kurz erwähnt, von Alex Garland, einem Briten, der hier sämtliche objektive Sicht, sämtliche Kritik an Krieg und Kriegsberichterstattung vermissen lässt, was hier so ein leichtes gewesen wäre. Also das mal wirklich richtig wirkungsvoll umzusetzen, das meine ich, ein leichtes gewesen wäre. Stattdessen komplett amerikanische Ballersicht auf das Thema. Es geht wirklich nur um Sensationsgeilheit. Ja, das haben wir nach 11 Minuten in diesem Film verstanden, dass es darum geht. So, aber wenn die Kritik unterm Strich sein soll, dass es im Hier und Heute wichtiger ist, wer das krasseste Foto schießt, als die Frage, wie man in Krisen eigentlich wirklich journalistisch arbeitet und ermittelt, dann ist dieser Film hier leider genauso reißerisch wie das, was er selbst versucht zu verurteilen, und scheitert eben auch genau deshalb krachend an sich selbst. Da haben wir dann einen perfekten Fall von Self-Fulfilling Prophecy. Es tut mir leid um Alex Garland, vielleicht, weiß ich nicht, durfte der auch nicht anders, weil es das Produktionsgeld für diesen Schinken wahlweise von der NRA oder von Fox News gab, keine Ahnung. Aber dann bitte doch lieber den Lindner machen und gar nicht drehen, bevor man falsch dreht. Aber ey, ich meine, von dem Typ von Garland war 2015 zum Beispiel Ex Machina mit Oscar Isaac und Donald Gleason ein fantastischer Film. Und jetzt macht der hier so einen Mist. Das ist wirklich einfach sehr ärgerlich. Sein lassen, guckt stattdessen Whitebird, und wenn ihr da schon drin wart, dann macht doch halt auch einfach mal ein kleines Kinopäuschen. Das ist schon auch erlaubt. Nächste Woche ist dann Anna zurück, also hoffe ich zumindest. Und mit ihr, bitte halten Sie sich fest und schnallen Sie sich an, mit ihr 5 Gäste. Regisseur Matthias Glasner und dessen Hauptdarsteller Lars Eidinger haben wir zu Sterben getroffen. Unfassbar guter Film. Und mit Zendaya und deren beiden Co-Stars Josh O'Connor und Mike Faist habe ich dann noch digital zum Tennis-Rivalen-Film Challengers gesprochen. Die starten beide nächste Woche bei uns im Kino. Sind wir dann also mal zu siebt, ne? Plus ihr alle dann ja auch noch. Also, naja, kriegen wir hin. Rücken wir halt alle ein bisschen zusammen. Dann wird's halt mal etwas kuscheliger. Bis dahin passt ihr bitte, 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 bitte auf euch auf. Macht keinen Quatsch und guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden, denn unser ist die Anna und die Wollner in Herrlichkeit und Ewigkeit. Amen. Das war aber auch ein langes Gebet heute.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.